Ein Vortrag von Rudolf Steiner, gehalten in Dornach am 15. September 1915. Von der Erotik zur Liebe. Meine lieben Freunde, ich möchte noch einige weitere Notizen zu dem Thema geben, das in diesen Tagen von mir angeschlagen worden ist. Ausgehen möchte ich heute von der Frage, wie alt ist eigentlich die Liebe? Ich zweifle nicht daran, dass wohl weitaus die meisten Menschen aus einer gewissen Oberflächenanschauung der Dinge antworten werden. Die Liebe ist so alt wie die Menschheit. Derjenige aber, der gewohnt ist, mit geisteswissenschaftlicher Erkenntnis die Welt ernst zu nehmen, der wird eine andere konkrete Antwort geben. Die Liebe, meine lieben Freunde, ist höchstens 700 Jahre alt. Lesen Sie, meine lieben Freunde, die ganz alte römische und griechische Literatur und Dichtung, und Sie werden nirgends das finden, was Sie in der jetzigen Zeit mit dem Begriff Liebe verbinden können. Bei Plutarch werden Sie die Begriffe Venus und Amor deutlich voneinander unterschieden finden. Und wie Sie in der lyrischen Poesie die Liebe finden, das ist nicht länger her als 6 bis 7 Jahrhunderte. Das heißt, der Begriff von Liebe, der heute den Menschen gilt, dieser Begriff figuriert in den Gemütern der Menschen erst seit 6, 7 Jahrhunderten. Früher hat man auch nicht in annähernd ähnlicher Weise von diesem Begriff der Liebe gesprochen. Ja, meine lieben Freunde, auch nicht einmal erkenntnistheoretisch dürfen Sie da etwas einwenden. Denn das eine gilt nicht, dass die Menschen ja immer Liebe geübt haben. Denn wenn die kopernikanische Weltanschauung richtig ist, dass die Erde sich um die Sonne bewegt, so hat sich die Sonne auch während der lateinischen, griechischen und ägyptischen Zeit so bewegt, solange die Menschheit besteht. Aber gesprochen haben die Menschen nicht von der kopernikanischen Weltanschauung. So auch mit der Liebe. Die Erscheinungen, die Tatsachen der Liebe, bildeten einen Komplex von Lebenstatsachen, aber man sprach nicht davon. Aber man hat es in diesen 6 bis 7 Jahrhunderten weit gebracht, meine lieben Freunde. Man hat es nicht nur dazu gebracht, dass für alle Leute die Liebe als der Mittelpunkt allen Menschenlebens gilt, sondern man hat es schon zu der psychoanalytischen Theorie gebracht, die ganz in den niedersten, ordinärsten Liebeskräften plätschert. Das ist der Gang der Entwicklung, demgegenüber wir uns aufzulehnen haben, meine lieben Freunde. Den wir in etwas anderes zu wandeln haben, dadurch, dass wir die geisteswissenschaftliche Weltanschauung pflegen. Ich würde mich eigentlich wundern, wenn alle sehr darüber verwundert wären, wenn ich sage, dass die Liebe nur 6 bis 7 Jahrhunderte alt ist, denn ich habe es schon in früheren Vorträgen gesagt. Nun, meine lieben Freunde, jenes Näherrücken des Begriffes der Liebe an alle möglichen Weltanschauungsbegriffe, wie das so abstoßend in der psychoanalytischen Weltanschauung hervortritt, das hat sich eben im Laufe der letzten Jahre langsam und allmählich ausgebildet. Nun würden wir lange zu tun haben, um diesen Dingen so recht auf den Grund zu kommen. Aber wo der Weg dazu liegt, das möchte ich zeigen. Nehmen Sie, meine lieben Freunde, einen Geist der heutigen Zeit, der so ganz in den Kulturbegriffen der heutigen Zeit drinsteckt, der ganz von diesen Kulturbegriffen durchtränkt ist, der, mit anderen Worten, über die vermeintliche Erkenntnis nicht hinwegkommen kann, dass das Äußere, Reale doch das Einzige ist, wovon man vernünftigerweise sprechen kann. Ich habe Ihnen diesen sehr ehrlichen Typus dieser Leute in Fritz Mautner, dem Kritiker der Sprache, schon vorgeführt. Sehen Sie, ein solcher Mensch ist in einer eigentümlichen Lage. Fritz Mautner ist ein Kritiker der Sprache und er weiß daher, dass es in der Menschheitsentwicklung immer das Wort Mystik gegeben hat. Und da er Kritiker der Sprache ist, will er eine Antwort auf die Frage haben, was steckt denn eigentlich hinter diesem Wort Mystik? Nun denken Sie, meine lieben Freunde, wie wir uns bemühen müssen, dahinter zu kommen, wie jene Beziehung der menschlichen Seele zu höheren Welten ist, die verdient, mit dem Wort Mystik benannt zu werden. Was alles dazugehört, ehe man sagen kann, die Seele des betreffenden Menschen ist die eines Mystikers. Da muss man sich erst hineinleben und eigentlich kann heute nur jemand, der ein Buch wie Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten durchstudiert hat, wirklich wissen, was Mystik im Sinne der Gegenwart ist. Selbstverständlich, wenn ein Mensch wie Fritz Mautner ein Buch wie Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten in die Hand bekommt, so ist es für ihn der bare Unsinn, denn er kann in diesem Buch nichts als Worte lesen. Und er hat recht, wenn er, falls er Swedenborg gelesen hätte, sagen würde, vielleicht können die Marsbewohner das Buch verstehen, ich kann es nicht. Als ehrlicher Mann müsste er dieses Urteil fällen, denn für ihn entfällt der Begriff der Mystik ganz und gar. Es gibt für ihn nur Worte, Worte. In seiner Art will er aber nicht in Worten kramen. Er ist so ehrlich, dass er sich sagt, sollten die Menschen niemals in ihrer Seele etwas wie Mystik gehabt haben? Was ist in der Seele des Menschen, was sie dazu geführt hat, von Mystik zu sprechen? Ein Theologe hat einmal gesagt, eigentlich ist hinter jedem Irrtum auch etwas, was man sagen kann. Und kein Spleen ist so groß, dass man hinter ihm nicht das Reale suchen müsste. So sucht Fritz Mautner das Reale, was hinter Mystik steckt. Er muss sich sagen, wenn heute noch so vertrackte Kerle da sind, die vertrackte Bücher wie Wie erlangt man Erkenntnis der höheren Welten schreiben, so muss doch etwas in der Menschennatur leben, was so etwas hervorbringt, wie das, was sie ihre Mystik nennen. Wenn man nun versucht, meine lieben Freunde, darauf zu kommen, wo Fritz Mautner etwas findet, was der Mystik zugrunde liegt, so ergibt sich wahrhaftig nicht viel. Da habe ich denn etwas anderes versucht. Ich wollte dahinter kommen, wo Fritz Mautner das Reale sucht, das er einzig und allein hinter der Mystik vermuten kann. Daher habe ich nicht den Artikel Mystik aufgeschlagen, sondern den Artikel Liebe. Und eigentlich gehört dieser Artikel Liebe zu den allerbesten in dem Buch. Er gibt erst die Definition der Liebe bei Spinoza, bei Schopenhauer und er erklärt auch, dass man zwischen der wirklichen, seelengemäßen Liebe und der bloßen Erotik des in der Sexualität Beschlossenen unterscheiden muss. Und er schwingt sich sogar sehr schön zu Folgendem auf. Ich glaube, die einseitigen Denkgenies haben wohl für das pathologische Liebesgefühl, für den höchsten Grad der Liebe selten oder nie Verständnis gehabt, haben keine eigene Erfahrung gesammelt und sich nur bemüht, die Beschreibungen der Dichter begrifflich zu ordnen. Ich glaube, der höchste Grad des Liebesgefühls ist nur von Künstlern, etwa seit Petrarca, erfahren und beschrieben worden. Ging durch die Macht der Nachahmung oder der Mode in die Vorstellungen der Gemeinsprache über, beherrschte in der Poesie 6 Jahrhunderte lang die Fantasie der Leser und ist gerade jetzt im Begriff, von einer anderen Mode abgelöst zu werden. Der höchste Grad des Liebesgefühls ist eine ebensolche Rarität wie eine große Kunstschöpfung und wie die religiöse Vereinigung mit Gott, die Franziskus erlebt haben mag, dennoch schwätzt alle Welt von Religion, von Kunst und von Liebe. Was man so nennt, ist nur ein Surrogat für ein Gefühl, das von einer Million von Schwätzern kaum einer erlebt hat. Der höchste Grad der Liebe, dessen Existenz ich also nicht leugne, hat wirklich etwas von einem Wunder an sich. Man hat ja auch die Wunder als pathologische Erscheinungen erklären wollen. Ereignet sich der allerseltenste Fall, dass beide Geschlechtspartner den stärksten Grad der Liebe fühlen, so vollzieht sich gegen alle Naturgesetze das Wunder, dass eines das andere hebt, dass beide über der Erde schweben. Da haben wir es. Auf dem Boden unserer Weltanschauung gibt es für einen ehrlichen Menschen nur eine Möglichkeit, nachzuschauen, wo der Mensch solche Gefühle wie die des vertrackten Mystikers zum Geistigen her hat. Ich habe dieser kleinen Untersuchung die vielen anderen Bedeutungen des Wortes Liebe absichtlich übersehen. Jetzt muss ich aber doch darauf hinweisen, dass auch die Mystik ihre Vereinigung mit Gott wie den brünstigsten und den geistigsten Liebesgenuss empfindet und dass namentlich Spinoza seine erste Liebesdefinition im 3. Buch der Ethik und dann im 5. Buch dazu benutzt, den Amor Dei, den Amor Erga Deum, als die höchste Seligkeit des Menschen zu verkünden. Das Wesen der Mystik, die Sehnsucht, das Unaussprechliche auszusprechen, hat zu einem solchen Missbrauch des Liebesbegriffes geführt. Aber nicht nur in Spinozas pantheistische Verstiegenheit, auch in Schopenhauers metaphysischen Zynismen steckt etwas von dieser bildhaften Mystik, die auch Cousin meinte mit seinen Worten: Wir lieben das Unendliche und bilden uns ein, die endlichen Dinge zu lieben. Durch alle Grade der sogenannten Liebe geht das wohlbekannte Gefühl, in welchem wir den Geschlechtspartner mit einem adjektivischen Wort lieb nennen. Unsere Empfindung dabei, die ebenso subjektiv ist, haben wir überall mit dem falsch gebildeten verbalen Worte lieben bezeichnet. Der Versuch, für die Empfindung ein objektives, substantivisches Wort zu bilden, das Wort Liebe, hat in der Sprache solches Glück gehabt, dass die Menschen sich eingeredet haben, die Empfindung wäre ebenso häufig zu finden wie das Wort. Also, Sie sehen, meine lieben Freunde, die moderne Wissenschaft, wenn sie aus ihren Grundimpulsen heraus versucht, sich einen Begriff der Mystik zu bilden, ist gezwungen, sich zu sagen, das, was die Mystiker träumen, findet man realiter, also in Wirklichkeit, bloß im Liebesgefühl. Das heißt, es wird alles Geistige in eine verfeinerte Erotik hereingeführt. Charakteristisch ist es, dass von Fritz Mautner die eigentümliche Art des Nietzsche'schen Geisteslebens auch als eine Art verfeinerte Erotik charakterisiert worden ist. Neuerdings hat nach so vielen Männern auch eine Frau die Philosophie der Liebe zu erkennen versucht, Lou Andreas Salomé, die von der Firma Nietzsche um ihres vorzüglichen Nietzsche-Buches willen gründlich gehasste Freundin Nietzsches. Frau Lou ist in ihren Ausführungen sehr fein. Sie wagt es, die Treue grundsätzlich nicht als Eigenschaft der Liebe anzuerkennen und sie schlägt die Brücke zwischen der Fantasie des Künstlers und der Fantasie der Liebenden. Aber auch Frau Lou vergeistigt den Akt so sehr, dass eine begriffliche Scheidung zwischen dem Wollustgefühl und der geistigen Begleiterscheinung nicht zustande kommt. Männer und Frauen sprechen sich so aus, wie man in der gegenwärtigen Zeit selbst im Denken genötigt ist, an die Stelle der Beziehung zur geistigen Welt die Stimmung zu setzen, die die Menschenseele als eine mehr oder weniger grobe oder mehr oder weniger verfeinerte Erotik durchpulst. All diese Dinge hängen doch, meine lieben Freunde, mit dem materialistischen Grundzug unserer Zeit zusammen. Dieser materialistische Grundzug hat notwendigerweise zur Folge, dass das Unwahrhaftige da entsteht, wo man nicht so ehrlich zu Werke geht, dass man sagt, wir kennen von der Mystik nur das, was im Erotischen ihr ähnlich kommt. Die Unwahrhaftigkeit kommt da, wo man über das Erotische den Schleier des Mystischen legt. Auf der einen Seite die theoretische Angliederung des Mystikbegriffs an den Begriff der Erotik, auf der anderen Seite der Zug unserer Zeit, in die Erotik herunterzusinken und das Hereintragen von aller möglichen, unklaren, unverstandenen Mystik in die schwüle Erotik. Meine lieben Freunde, dass in der anthroposophischen Gesellschaft sich klare Vorstellungen über diese Dinge verbreiten mögen, das war dasjenige, was ich vor einiger Zeit als Aufforderungen an Sie gerichtet habe. Das Arbeit geschehe, um jene mystische Verschrobenheit auszumerzen, welche durch die eben charakterisierte Vermischung entsteht, dass in einer gewissen Weise, meine lieben Freunde, gerade diejenigen, die den Charakter edler Geistigkeit gut erkennen, sich wiederum aufschwingen, vom Geistigen da zu sprechen, wo Geistiges wirklich vorhanden ist und nicht die subjektiven Emotionen in geistige Formeln einzukleiden. Und weil mir bewusst ist, dass in dieser Beziehung nicht überall klare Begriffe herrschen, darum habe ich diesen Appell an die Gesellschaft gerichtet. Aber die Zeit wird lehren, ob wir dazu imstande sind. Ich habe gestern angedeutet, meine lieben Freunde, dass man in älteren Zeiten ein anderes, viel radikaleres Mittel gewählt hat, um die Bedingungen einer geisteswissenschaftlichen Gesellschaft zu erfüllen. Man hat einfach einen Teil der Menschheit, das eine Geschlecht, ausgeschlossen, damit das andere Geschlecht dadurch vor allem Vermischen höherer Begriffe mit allzu menschlichen Begriffen bewahrt werde. Geistiges Denken gehört der geistigen Welt an. Und in gesundem Sinn müssen wir uns dazu aufschwingen, meine lieben Freunde, zu wissen, dass es viel, viel schlimmer ist, von gewissen Dingen in mystischen Formeln zu sprechen, als dieses Gebiet mit dem rechten Namen zu nennen und sich einzugestehen, wie dieses Gebiet ein Gebiet der physischen Welt sein muss. Und auch das ist zu berücksichtigen, dass Mystik für die Menschheit nicht ein Faulbett sein soll. Hier in der physischen Welt, meine lieben Freunde, hat der Mensch durch dasjenige zu gelten, wozu er den guten Willen hat, zu arbeiten. Wenn er nicht arbeiten will und seinen Wert sich erschleichen will dadurch, dass er sich auf ein mystisches Faulbett legt, dann will man für etwas anerkannt sein, ohne dass man etwas tut. Und wenn wir in unserer Zeit Geisteswissenschaft rückhaltlos vor beiden Geschlechtern pflegen müssen, dann muss heute der Damm, den man früher durch den Ausschluss des einen Geschlechtes aufrichtete, darin bestehen, dass in dem Ernst der Lebensauffassung, nicht in der Fantastik, die Erkenntnis der höheren Welten gesucht wird. Dann, meine lieben Freunde, dann wird es nicht möglich sein, dass Irrtümer über Irrtümer sich über dasjenige verbreiten, was in der oder jener fantastischen Seele aus dem Schlaf des mystischen Faulbetts heraus entsteht. Die Mystik verlangt nicht, meine lieben Freunde, dass man fauler werde, als die anderen Menschen draußen im Leben sind, die von der Mystik nichts wissen wollen, sondern dass man fleißiger werde. Zweiter Vortrag von Rudolf Steiner, gehalten in Dornach am 16. September 1915. Ich will heute zu den gemachten Betrachtungen einiges noch hinzufügen und wenn möglich morgen mit einem neuen Thema beginnen. Es ist von mir hervorgehoben worden, dass ein Wesentliches beim Verstehen der Welt im weiteren Sinne, also der Welt im Allgemeinen, der Welt des menschlichen Zusammenlebens usw., dass zum Verständnis einer Tatsachenreihe, zum Erkennen eines Tatsachenzusammenhangs ein Wesentliches ist, den richtigen Gesichtspunkt zu finden, überall den richtigen Gesichtspunkt aufzudecken. Das ist der Grund von vielen, vielen Irrtümern, dass man glaubt, von jedem beliebigen Ausgangspunkt durch bloß logische Schlussfolgerung zur Wahrheit kommen zu können. Will man eine Sache verstehen, dann handelt es sich darum, sich zuerst zu dem richtigen Gesichtspunkt durchzuarbeiten. Dieses Sich-Durchringen zu dem richtigen Gesichtspunkt sollte eigentlich als das wahre Wesen des Studierens aufgefasst werden. Viele Fehler werden dadurch gemacht, dass man im Hinblick auf einen Erkenntnisgewinn sich einfach an die Sache heranmacht und, wie gesagt, von jedem beliebigen Gesichtspunkt die Sache ins Auge fasst. Wir haben in diesen Tagen den Fall einer Weltanschauung betrachtet, man kann hier schon, ohne in subjektivische Betrachtungsart zu verfallen, den Ausdruck gebrauchen. Wir haben eine besonders abscheuliche Weltanschauungsströmung, die psychoanalytische, ins Auge gefasst. Diese psychoanalytische Weltanschauung, das haben wir erkannt, ist nicht durch ihren Ausgangspunkt abscheulich, denn ihr Ausgangspunkt ist sogar ein solcher, der richtig gehandhabt zu ganz sicheren Ergebnissen führen könnte. Aber abscheulich wird diese psychoanalytische Weltanschauungsströmung durch die Art und Weise, wie die Menschen, die sich mit ihr beschäftigen, ihre besonderen Gefühle und Empfindungen in sie hineinbringen. Diese psychoanalytische Theorie plätschert, wie ich gestern gesagt habe, in dem Sexualismus dadurch, dass das Subjektive der Menschen, die sich mit ihr beschäftigen, in die Theorie hineingebracht wird. Würde ein Mensch, der mit diesen Prinzipien bekannt ist, sich überall auf den Standpunkt stellen, den richtigen Gesichtspunkt zu finden, würde sich ein solcher mit den Ausgangspunkten der psychoanalytischen Theorie vertraut machen und dann weitergehen, so würde ein solcher Mensch zu ganz anderen Ergebnissen kommen. Er würde vielleicht gerade von der psychoanalytischen Theorie aus so forschen, dass er zunächst gewisse materialistische Allüren aus der psychoanalytischen Theorie herausbringt. Und dann würde er finden, dass wenn man die Unterscheidung zwischen Bewusstem und Unbewusstem macht, man dadurch dann ganz von selbst dazu gedrängt wird, reinere, edlere Wege der Erkenntnis einzuschlagen, weil das Hineintragen der Gesichtspunkte, von denen wir gesprochen haben, willkürliche Emotionen subjektiver Natur wie etwas Objektives sehen lässt. Das ist überhaupt das Bedeutsame des wahren Studierens, dass man durch das wahre Studieren meistens über den Ausgangspunkt hinauskommt, dass die Sache einen treibt, dass man nicht seine eigenen subjektiven Impulse in die Sache hineinträgt. Sehen Sie, meine lieben Freunde, dieser Grundsatz ist einer, der dem wahren Studierenden sich nach und nach als ein notwendiger ergibt, der aber unerlässlich ist, wenn eine geisteswissenschaftliche Weltanschauung heute verwirklicht werden soll, der unerlässlich ist auch für das Gefüge, für die Zusammensetzung einer geisteswissenschaftlichen Weltanschauung. Man muss dazu kommen, die Dinge einer geisteswissenschaftlichen Weltanschauung ernst und würdig, wirklich ernst und würdig zu nehmen. Das heißt, nicht das, was man schon vorher als seine subjektiven Gewohnheiten hatte, immer wieder und wieder in die geisteswissenschaftliche Weltanschauung hineinzutragen, sondern sich durch die Bedingungen der geisteswissenschaftlichen Weltanschauung leiten zu lassen. Ein Mensch kann im gewöhnlichen Leben die Gewohnheit haben, überall zu spät zu kommen. Im äußeren, philiströsen Leben wird die Gewohnheit, zu spät zu kommen, nicht gerade immer vorteilhaft sein für den Fortgang desjenigen, was man da zu tun hat. In der geisteswissenschaftlichen Weltanschauung sollte aus der Art, wie man die geisteswissenschaftlichen Wahrheiten selbst nimmt, es eine Unmöglichkeit der Seele selbst sein, so etwas zu pflegen, wenn es nicht einer dringenden Notwendigkeit entspricht. Nun, meine lieben Freunde, wenn wir uns bemühen, den richtigen Gesichtspunkt denjenigen Dingen gegenüber zu finden, um deren Betrachtung wir mannigfaches Aphoristisches in diesen Tagen gesprochen haben, so muss vor allen Dingen ins Auge gefasst werden, dass im gesamten Weltbau, in der gesamten Welteinrichtung wir es mit dem Sich-Offenbaren, mit dem Sich-Ausleben von wahren Wesenheiten zu tun haben, die für die Erkenntnis hinter der offenbaren Welt verborgen sind. Diese Wesenheiten, meine lieben Freunde, das wird Ihnen aus vielen Betrachtungen hervorgehen, diese Wesenheiten sind in einer fortwährenden inneren Bewegung, richtig in fortwährender innerer Bewegung. Ich habe in diesem Augenblick nicht eine Bewegung im Einzelnen im Sinne, sondern die innere Bewegung im Großen. Wir müssen uns mit dem Begriff einer gewissen Kompliziertheit der inneren Bewegung bekannt machen. Wenn wir verstehen wollen, wie wir das Verhältnis der hinter den Erscheinungen befindlichen Wesenheiten zu den Erscheinungen selbst aufzufassen haben. Nehmen wir ein Beispiel. Wir wissen, dass während der alten Saturnzeit der Mensch in Bezug auf seine ersten physischen Anlagen den Anfang genommen hat, dass der Mensch dann während der Sonnenzeit seine physische Entwicklung fortgesetzt hat, die ätherische Entwicklung dazu bekommen hat und so weiter. Nun handelt es sich darum, sich zu fragen, ja, wie ist das, was wir innerhalb der Saturnentwicklung als physische Entwicklung des Menschen aufzufassen haben, wie ist das eigentlich gegenüber der gesamten Weltkonstitution zu betrachten? Es wäre ganz falsch, meine lieben Freunde, wenn jemand dasjenige, was der Mensch als physischer Mensch heute ist, ins Auge fassen wollte und glauben würde, dass wenn er sich diese heutige physische Natur des Menschen nur primitiver und einfacher vorstellt, dass er dann ein Bild der alten Saturnphysis des Menschen hätte. Sie werden mich am besten verstehen, wenn ich sage, wer glaubt, auf dem heutigen physischen Plan in der heutigen physischen Welt etwas zu finden, was im entferntesten der physischen Menschennatur während der Saturnentwicklung ähnlich wäre, der würde sich sehr irren. Dasjenige, was der Mensch als physisches Wesen während der Saturnentwicklung war, das ist heute in keinem Bild, in keiner Tatsache der physischen Welt zu finden. Sondern wir müssen uns anstrengen, mit unserem seelisch-geistigen, das sich von dem physisch-ätherischen freigemacht hat, zu erkennen, um diejenige Wesenheit zu erkennen, die der Mensch während der alten Saturnzeit gehabt hat. Bezeichnen wir zunächst einmal diejenige Welt, durch die man erkennt, wie das beschaffen war, was während der Saturnzeit erst physische Anlage war, bezeichnen wir das schematisch als die Erkenntniswelt für die physische Menschennatur auf dem Saturn. Ich will damit vorläufig gar nichts anderes sagen, als dass der Mensch aus seinem physischen Leib herauskommen muss und selbst, nachdem er schon herausgekommen ist, noch eine höhere Entwicklung durchmachen muss, um zu der Beobachtung solcher Gebilde zu kommen, welche der physischen Natur des Menschen während der alten Saturnwelt entsprechen. Nehmen wir nun einmal die physische Natur des Menschen während der Sonnenzeit, die also eine Weiterentwicklung der physischen Natur des Menschen während der Saturnzeit ist. Auch diese physische Natur des Menschen während der Sonnenzeit kann man nicht mit den Erkenntnisorganen des heutigen physischen Menschen erreichen, sondern da muss man sich auch in die geistige Welt hineinbegeben. Aber man braucht nicht zu derjenigen Stufe aufgestiegen zu sein, die nötig ist, um die physische Natur des Menschen während der Saturnzeit zu erkennen. Man braucht nur zu einer niederen Stufe aufzusteigen, um die physische Natur des Menschen während der Sonnenzeit zu erkennen. Sodass wir sagen können, eine etwas niedrigere Stufe des Welterkennens des Menschen lässt uns hineinblicken in das Gefüge des Menschen während der Sonnenzeit. Und wir können sagen, Erkenntniswelt für die physische Menschennatur auf dem Saturn, Erkenntniswelt für die physische Menschennatur auf der alten Sonne. Wollen wir nun die physische Menschennatur ins Auge fassen, wie sie während der Mondzeit war, dann brauchen wir eine noch weniger hohe Stufe des Erkennens einzunehmen. In dem Augenblick, wo wir überhaupt in die Lage kommen, nur leibfrei zu erkennen, erkennen wir auch schon dasjenige, was der physischen Menschennatur während der Mondzeit entspricht. Sodass wir sagen können, ein drittes Weltverhalten des Menschen zum Objektiven ist die Erkenntniswelt für die physische Menschennatur auf dem alten Mond. Gehen wir weiter, dann kommen wir zu der physischen Natur des Menschen während der Erdenstufe. Da brauchen wir gar nicht aus dem Leib herauszugehen, die erkennen wir mit den Organen, die wir in der physischen Welt haben. Da ist also die Erkenntnisstufe, die dem Menschen während seines Erdendaseins natürlich ist, sodass wir sagen können, Erkenntniswelt für die physische Menschennatur auf der Erde, die gewöhnliche Welt. Und jetzt haben wir zugleich vier Stufen von Erkenntniswelten ins Auge gefasst, meine lieben Freunde, die man auch so bezeichnet, dass man sagt, höhere geistige Welt, also höhere Devachan-Plan, ist die Erkenntniswelt für die physische Menschennatur auf dem Saturn. Die niedere geistige Welt ist die Erkenntniswelt für die physische Menschennatur auf der Sonne. Die Seelenwelt, Astralwelt, ist die Erkenntniswelt für die physische Menschennatur auf dem Mond. Die physische Welt ist die Erkenntniswelt für die physische Menschennatur auf der Erde. Wenn Sie diese Auseinandersetzung verfolgen, so werden Sie sich sagen können, nun ja, dann müssen wir den Menschen der Saturnzeit hier heraufversetzen, den Menschen der Sonnenzeit hierher, den Menschen der Mondzeit hierher. Er malt Kreise. Es ist das kein Widerspruch, meine lieben Freunde, mit den gewohnten Begriffen. Das ist schon klar und deutlich in der Geheimwissenschaft angedeutet, wo ich ausführe, dass dasjenige, was man auf dem Mond physische Menschennatur nennt, nicht etwa in der physischen Welt zu beobachten ist, sondern eben weiter oben zu beobachten ist. Heute aber können wir sagen, also ist der Mensch heruntergestiegen, er ist während seiner Entwicklung herabgestiegen, als physischer Mensch herabgestiegen, richtig herabgestiegen. Und das ist auch ein uralter Grundsatz aller Geisteswissenschaft. Der Mensch ist ein herabgestiegenes geistiges Wesen, soweit wir von der heutigen physischen Menschennatur sprechen, die zu der Stufe, auf der sie jetzt steht, durch ein Herabsteigen, durch ein richtiges Herabsteigen gekommen ist. Das heißt aber nichts anderes, meine lieben Freunde, als dass, wenn wir unseren physischen Leib betrachten, wir uns dann sagen müssen, so wie wir ihn heute während der Erdenzeit sehen, so ist alles dasjenige, was von ihm heute zu sehen ist, dasjenige, was von ihm am meisten herabgestiegen ist. Aber in ihm liegt auch ein Verborgenes, das mondartiger Natur ist, ein weiteres Verborgenes, das sonnenartiger, ein noch weiter Verborgenes, das saturnartiger Natur ist. In dem physischen Leib ist alles innere Wesenhafte verborgen. Der physische Leib ist sozusagen nur zu einem Viertel zu erkennen, denn die anderen drei Viertel stecken dahinter und sind edler als dasjenige, was von uns, vom Menschen in der physischen Welt entgegenblickt. Sie sind geistiger Natur. Wenn wir also irgendetwas, meine lieben Freunde, was am Menschen ist, insofern uns der Mensch heute in der physischen Welt als physisches Wesen entgegentritt, wenn wir das betrachten, dann müssen wir uns sagen, diese physischen Organe sind in einer inneren Bewegung, in einer Bewegung des Herabsteigens, in einer Bewegung des Sich-Entwickelns vom Geistigen zum Materiellen hin. Irgendein Organ, das wir am Menschen betrachten, sind wir verpflichtet, überhaupt so zu betrachten, dass wir sagen, indem es wächst und gedeiht, ist es auf dem herabsteigenden Weg. Indem es die Ausgestaltung bekommt, die ihm in der physischen Welt zukommt, ist es auf dem herabsteigenden Weg. Es steigt von geistigerer zu physisch-materiellerer Artung herab. Wenn wir daher an dem Menschen etwas finden, meine lieben Freunde, das in Bezug auf seine Artung beurteilt werden soll, so müssen wir uns durch diese Begriffe vorsetzen, den richtigen Gesichtspunkt zu finden. Und wir werden dadurch zu dem richtigen Gesichtspunkt geführt, dass wir uns bewusst werden, die physische Menschennatur ist in einer gewissen Hinsicht eine herabsteigende. Wozu werden wir aber dadurch verpflichtet? Dadurch werden wir dazu verpflichtet, meine lieben Freunde, die Entwicklung des Kindes zum reifen Menschenalter zum Beispiel so aufzufassen, dass die kindliche Entwicklung noch geistiger ist und die reifere Menschenentwicklung materieller. Und man versteht die physische Entwicklung des Menschen gar nicht von einem anderen Gesichtspunkt aus, meine lieben Freunde, als dass man sich bewusst wird, dass mit dem physischen Menschen während des Wachsens und Gedeihens ein Herabsteigen stattfindet. Aber so wie es bei Menschen ist, woran wir uns das anschaulich machen können, so ist es auch draußen in der Welt, meine lieben Freunde. Wir reden auch von einer Evolution draußen in der Welt, sodass wir sagen, es hat eine alte indische Kulturstufe gegeben. Die hat sich dann zu einer altpersischen Kulturstufe entwickelt. Diese zu einer ägyptisch-chaldäischen Kulturstufe, zur griechisch-lateinischen und zur unsrigen. Aber wir wissen zugleich, dass ältere Kulturstufen neben der neueren fortlaufen. Wir haben das sogar in der Sprache gezeigt. Auf den Menschen übertragen wird uns das deutlich machen, meine lieben Freunde, dass auch am Menschen, insofern er physisch ist, die Organe, die sich an ihm finden, so betrachtet werden können, dass auf dem Weg des Herabsteigens die einen Organe die fortgeschrittensten sind, dass andere Organe, die auf dem Weg des Herabsteigens weniger fortgeschritten sind, noch frühere Stufen zeigen, richtig frühere Stufen zeigen. Wir werden allmählich sehen, ich kann das nur aphoristisch andeuten, dass wir die Organsysteme nach dem Grundsatz betrachten können, der soeben entwickelt worden ist. Betrachten wir zunächst die Welt der Sinne des Menschen. Alles Dasehnige, was der Mensch an Organen hat, um sinnliche Wahrnehmungen zu machen, so können wir sagen, die Welt der Sinnesorgane, die steht auf einer gewissen Stufe. Das heißt aber für uns, das Geistige ist da bis zu einer gewissen Stufe hinabgestiegen, hinabgeströmt. Bezeichnen wir, wenn wir sagen wollen, die Menschennatur ist ein Herabströmen, bezeichnen wir die Stufe des Herabströmens, auf der die Sinnesorgane stehen, gleichsam mit diesem Band. Alles also, was Organe der sinnlichen Wahrnehmung sind, so wollen wir das auf der Stufe A im Hinabsteigen auffassen, erzeichnet. Wenn wir ein anderes Organ ins Auge fassen, so haben wir zum Beispiel das Atmungssystem, das gesamte Atmungssystem. Auch dieses werden wir nur dann unter dem richtigen Gesichtspunkt betrachten, wenn wir es auf der Stufe aufsuchen, auf der der Mensch im Hinabgleiten angekommen ist. Und da werden wir nunmehr finden, dass das Organsystem des Atmens bis zu B hinuntergeglitten ist. Er zeichnet B eine Stufe tiefer als A. Nun können Sie sich vorstellen, dass das Hinuntergleiten weitergeht. Wir können also sagen, es kann ein Organsystem geben, das noch weiter hinuntergeglitten ist. Das Organsystem C. Und dieses wird das Organsystem sein, das der Sexualität dient. Er zeichnet C noch tiefer als B. Wenn wir nun den physischen Menschen betrachten, meine lieben Freunde, dann finden wir eine Zeit, in der das Hinuntersinken einen gewissen Kulminationspunkt erreichte und ein Aufsteigen wiederum begann. Wir werden noch davon zu sprechen haben. Zu der Zeit war das Hinuntersteigen bis zu diesem Punkt C gediehen. Weiter ging es nicht mehr, das Hinuntersinken auf die Erde. Daraus aber können Sie ersehen, dass die Sinnesorgane des Menschen im Verhältnis zu den Atmungsorganen usw. so weiter vergeistigte Organe sind. Und da uns eine klare, deutliche Erkenntnis lehrt, dass das Sexualsystem gewissermaßen die unterste Lage darstellt, so können wir ja daraus den Schluss ziehen, dass alles, was der Mensch sonst an sich hat, geistiger ist als dieses System in Bezug auf die Menschennatur geistiger ist. Nun können Sie sagen, das wäre leicht begreiflich. Mag sein, aber das Bedeutsame für uns ist, einzusehen, dass die abscheuliche Weltanschauung der Psychoanalyse sich dieser Tatsache nicht hat bewusst werden können, die ich eben ausgesprochen habe. Denn was tut die Psychoanalyse? Die Psychoanalyse macht das Folgende. Sie sagt, nehmen wir irgendeine Verrichtung des Menschen an. Alles, was der Mensch tut, selbst die Erlebnisse des Mystikers, sind umgewandelte sexuelle Kräfte. Das heißt, der Psychoanalytiker oder der Materialist überhaupt, können wir sagen, geht von der Sexualität aus und erklärt alles, was am Menschen ist, als umgewandelte, umgeformte Sexualität. Ich habe Ihnen angedeutet, wie in der Freud'schen Theorie alles, was im Menschen auftritt, als umgewandelte Sexualität erklärt wird, sogar wenn ein Kind am Schnuller lutscht. Welches ist aber die Wahrheit, meine lieben Freunde? Die Wahrheit ist, dass alle Verrichtungen, die sich am Menschen finden, geistiger sind als das sexuelle Leben, dass daher der umgekehrte Weg der Rechte ist, dass man sich sagen muss, jedes Heranbringen der Sexualität, der Erotik an irgendwelche Verrichtungen des Menschen zur Erklärung ist der ganz verkehrte Weg. Denn der richtige Weg ist der, alles aus dem anderen zu erklären und die Sexualität zuletzt als die niedrigste Stufe zu erklären. Sexualität aus dem anderen zu erklären, das ist der richtige Gesichtspunkt. Nehmen wir eine der grauenhaftesten Behauptungen des Psychoanalytikers, nämlich die Behauptung, dass das Verhältnis des Sohnes zur Mutter oder der Tochter zum Vater, wie es in der Kindheit als Mutterliebe, als Vaterliebe auftritt, dass das ein sexuelles Verhältnis eigentlich sei. Denn der Psychoanalytiker sagt, dasjenige, was die Tochter für den Vater oder der Sohn für die Mutter empfindet, ist ein sexuelles Verhältnis. Eigentlich wird der Vater von dem Sohn als Konkurrent betrachtet und die Mutter von der Tochter. Sie ist auf die Mutter eifersüchtig und so weiter. Das ist eine der grauenhaftesten Auswüchse der Psychoanalyse. Wir wissen, dass zum Beispiel die Ödipus-Sage so erklärt wird. Nun ist der richtige Gesichtspunkt der, dass gefragt wird, wodurch entsteht denn Sexualität des späteren Lebens? Dadurch entsteht die Sexualität, dass ein geistiges herabsinkt. Das spätere Sexuelle ist also ein herabgesunkenes kindlich-geistiges. Und der richtige Gesichtspunkt, meine lieben Freunde, ist der, dass man vor allen Dingen dasjenige, was nicht sexuell ist, in keiner Weise, weder bewusst noch unbewusst, mit diesem Gebiet des Sexuellen vermischt, dass man sich klar ist, dass Sexualität beim Kind noch nicht vorhanden sein kann. Und das ist auch ein außerordentlich wichtiges Moment in der Pädagogik, denn es kommen die größten Verkehrtheiten heraus, wenn man manche kindliche Ungezogenheit in eine verfrühte Sexualität umdeutet. Zu behaupten, dass die Kindesnatur etwas Sexuelles schon hätte, würde etwa der Behauptung gleichkommen, dass der heutige Tag schon das Regenwetter eines folgenden Tages in sich enthält. Daraus ersehen Sie aber oft das Bestimmteste, was hier vorliegt. Hier liegt nämlich ein Geltendmachen eines völlig verkehrten Gesichtspunktes vor, der aus der Willkür heraus entsprungen ist. Ein solcher verkehrter Gesichtspunkt kann nur willkürlich durch die niedersten Instinkte des Menschen herbeigezerrt werden. Die ganze Psychoanalyse ist von den niedersten Instinkten des Menschen nuanciert gefärbt. Die Welt ist von ihr zu einer umgekehrten gemacht. Und die Ausdeutung des Verhältnisses der Tochter zum Vater, des Sohnes zur Mutter im psychoanalytischen Sinne kann nur entstehen, wenn man das subjektive Instinktleben des Forschers in die objektive Beobachtung der Sache hineinzieht. Daher darf man hier auch solche Ausdrücke anwenden, die man auf das Subjektive anwendet, auf das Nicht-Objektive der menschlichen Betätigung. Subjektive Ausdrücke in der ganz objektiven Wissenschaft anwenden ist eine Torheit. Nehmen Sie einmal an, jemand hätte die Anschauung, dass die Zeiger der Uhr durch kleine Dämonen vorwärts getrieben werden. So ist das eine Torheit. Aber wir bewegen uns da noch auf dem Gebiet des Objektiven und wir werden niemals sagen dürfen, derjenige, der der Uhr kleine Dämonen zuschreibt, beschimpft die Uhr. Wenn aber der Psychoanalytiker die Menschennatur so deutet, dass der kindlichen Natur eine solche Sexualität zugeschrieben wird, dann drängt sich das Subjektive des Menschen in die Theorie hinein. Und da darf man subjektive Ausdrücke gebrauchen, um sie zu charakterisieren. Und man darf sagen, die psychoanalytische Theorie ist eine solche, die die Menschennatur beschimpft. Erst wenn eine genügend große Anzahl von Menschen sich klar darüber sein wird, dass es Menschen gibt, die sich zur Aufgabe gemacht haben, auf die Menschennatur zu schimpfen, erst dann werden die Menschen die psychoanalytische Theorie in der richtigen Weise würdigen. Und das wird der Weg sein, gerade auf diesem Gebiet zur Klarheit zu kommen. Das wird die Unterlage sein, meine lieben Freunde, um auf diesem Gebiet zur Klarheit zu kommen. Nun muss der Schimpf nicht wiederum aus subjektiven Instinkten hervorgehen, sondern aus Erkenntnis. Erst wenn man alles erkannt hat, was jetzt zusammengetragen ist, darf man diese in das Schimpfen zusammenfassen. Denn wenn man die psychoanalytische Theorie beschimpft, so ist das eine Beschimpfung, aber diese soll aus der Erkenntnis, nicht aus den subjektiven Instinkten herauskommen. Aus der Erkenntnis heraus soll man zu den richtigen Gefühlen und Empfindungen kommen. Und dann berechtigen die Gefühle und Empfindungen dazu, diese psychoanalytische Theorie eine Ferkeltheorie zu nennen. Das ist nur ein Terminus technicus. Ein Terminus technicus, der aus der ganzen Menschennatur genommen ist, der sich an der Erkenntnis dessen gestaltet hat, was eigentlich ist. Die Dinge zu vertiefen, nicht nur die Begriffe, sondern unsere ganze Natur zu vertiefen, das ist die Aufgabe der geisteswissenschaftlichen Weltanschauung. Und nun denken Sie, dass eine Gesellschaft da ist, die die Aufgabe hat, die geisteswissenschaftliche Weltanschauung zu verbreiten? Dann muss man an ihr erkennen, dass die Gefühle, die da spielen, ein Ausdruck der geisteswissenschaftlichen Weltanschauung sind, sodass sogar solche Ausdrücke wie der Ausdruck Ferkeltheorie in der geisteswissenschaftlichen Weltanschauung begründet sind, wenn nicht die eigenen Instinkte in diesen Ausdruck hineingetragen werden.